Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Eishockey-Freunde. Servus beisammen bei Hart gecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim. Und wir feiern ein kleines Jubiläum heute. Es ist die 75. Ausgabe. Und die bestreiten wir mit einem ganz besonderen Gast, nämlich einem Neuzugang der Star Bulls Rosenheim, der aber schon ganz, ganz viele Erfahrungen gesammelt hat. Und da freuen wir uns drauf. Ich denke mal, er ist ein sehr, sehr guter Gesprächspartner. Und herzlich willkommen hier bei Hart gecheckt, Joel Keusen.
Ja, hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
Ja, unser Aufzeichnungstag ist der Mittwoch und wir haben noch 2 Tage bis zu den nächsten Spielen. Wir blicken aber auch zurück auf das Wochenende der Star Bulls, das ohne Punkte geendet hat. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, Thomas Neumeier. Und es ist immer schlimm, wenn ich mich zuerst nenne, gell? Aber auch meinen Redaktionskollegen Marinus Obermeier. Servus, Marinus.
Servus, Thomas, servus.
Ja, Marinus, erstes Drittel, ohne Punkte die Star Bulls, das haben wir zum ersten Mal so gehabt. Hättest du es dir gedacht vor dem Wochenende?
Ja, gedacht natürlich nie. Ich gehe eigentlich immer vom Maximum aus. Ob das gesund ist, weiß ich nicht, aber also mit 0 Punkten, glaube ich, rechnet man vor keinem Wochenende. Aber es passiert halt immer hin und wieder.
Dann fragen wir gleich unseren Gast, Joel, warum ist das passiert?
Ja gut, die Gründe sind relativ offensichtlich. Da brauchen wir jetzt nicht tief in die Materie einzutauchen oder Statistiken auszuholen. Ich meine, wenn wir in 2 Spielen nur 2 Tore schießen, dann kannst du kein Spiel gewinnen, kannst du keine Punkte holen oder Punkte holen vielleicht schon, aber das wird schon sehr schwer, aber nicht gewinnen. Und liegt der Hund vielleicht ein bisschen begraben.
2 Tore, es waren viele Alleingänge, sogar in Krefeld gleich mal. Willi Järvelainen hatte den ersten, das wäre die Chance zum 1-0 gewesen. Dann gegen Grimmitschau Scott Faeser war es auch, der die Chance zum 1-0 hatte. Das sind doch Dinger, die müssen sitzen, oder?
Ja gut, natürlich müssen wir die Chancen besser nutzen, aber ich glaube, erstmal im Vordergrund steht, dass wir überhaupt Chancen hatten. Mhm. Ich glaube, gegen Krefeld das Spiel, um das mal kurz zusammenzufassen, Krefeld, eine Top-Mannschaft, die haben super gespielt. Wir waren trotzdem da und hätten das Spiel gewinnen können, haben uns die Chancen erarbeitet, leider nicht genutzt. Und gegen Grimmitschau, glaube ich, waren wir schon eher die dominantere Mannschaft mit mehr Chancen auch, mit mehr Torschüssen. Aber auch da konnten wir uns dann nicht in den 2 oder 3 Tore Vorsprung rausspielen, den wir vielleicht hätten gebraucht, um das Spiel dann ruhiger zu gestalten, beziehungsweise auch dann die 3 Punkte zu holen.
Gedanken muss man sich quasi erst machen, wenn man die Torschancen nicht hat.
Ja, denke ich mir.
Thomas, du hast beide Spiele fürs OVB begleitet. Was war denn dein Eindruck? Bleiben wir mal beim Krefeld-Spiel. Es war ja eng.
Es war eng, es war ja bis zum Schluss, bis dann letztlich das 3-1 gefallen ist. Die Chance war da, dass die Rosenheimer in die Overtime kommen und dass sie dann vielleicht auch noch irgendwie den 2. Punkt mitnehmen. Letztlich war es aber so, dass irgendwo ja diese Strafzeiten natürlich auch Rosenheim das Genick gebrochen haben. Das 2-1 war ja dann der Überzahltor. Eine Schlüsselszene für mich war dann noch so kurz vor dem 3. Tor. Luis Sörter-Gossic hatte auf der rechten Seite vielleicht die Möglichkeit, dass er noch alleine auf den Torwart hinfährt, ist aber dann noch relativ locker abgefangen worden und dann hat es gleich im Gegenzug das 3-1 gegeben. Das war das Spiel dann letztendlich wirklich entschieden. Es waren so Kleinigkeiten halt, war aber dann auch gegen Grimmitschau. Die Kleinigkeiten, die entscheiden das Ding. Macht man das 2-1 gegen Grimmitschau, dann gewinnt man das Spiel. Schießt man vielleicht vorher das 1-0 gegen Krefeld oder nimmt man den Schwung mit aus dem 1-1, wo man dann in die Drittelpause geht. Aber das ist halt leider nicht passiert und ich glaube, die Star Wars müssen sich den Vorwurf machen, dass es bei den Kleinigkeiten momentan ein bisschen hakt hat. Liege damit richtig?
Ja gut, Kleinigkeiten sind immer leicht gesagt. Am Ende des Tages ist es keine Kleinigkeit, wenn wir davon reden, dass wir nach 2 Spielen nur 2 Tore geschossen haben. Das ist keine Kleinigkeit, sondern das ist eigentlich das Hauptding, worum es geht. Ne? Man muss aber schon sagen, viele Kleinigkeiten summieren sich dann zu dem Großen. Ja. Also spielt das natürlich schon irgendwo eine Rolle. Aber zum Beispiel auf das Spiel oder auf die Chance von Goose zu sprechen zu kommen, ja, ich meine, am Ende des Tages liegen wir 2-1 hinten. Und dann spielen wir, also wir spielen ja nicht, um ein 2-1 zu verwalten, um nicht schlimmer aus der Affäre rauszugehen, sondern wir wollen gewinnen. Ja. Das heißt, natürlich machen wir dann auch später im Spiel hinten etwas auf oder spielen ein bisschen risikoreicher. Insofern, ja klar, war das 3-1 der Genickbruch vielleicht auch. Aber das 3-1 würde jetzt nicht unbedingt fallen, wenn wir uns hinten reingestellt hätten. Ja.
Das war 2 Minuten
Verschluss. Ja, das musst du auch. Oder? Ja, nee, das, da, was ich da ansprechen wollte oder wo ich auch hinaus wollte, ist vielmehr, die Mentalität von uns ist da, wir wollen gewinnen. Mhm. Ja, also auch in Krefeld bei Top-Teams, wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen uns nicht mit dem 2-1 zufrieden gehen. Wir gehen volles Risiko, um dann die Spiele auch zu gewinnen. Natürlich muss man an einigen Momenten vielleicht ein bisschen smarter vorgehen oder vielleicht auch weniger Strafen nehmen, mit Sicherheit. Nichtsdestotrotz ist es nicht der Einstellung, also wir gehen nicht mit der Einstellung rein, uns mit einer Niederlage zufrieden zu geben. Wir wollen bis zur letzten Sekunde, glauben wir daran und wollen das Spiel gewinnen.
Jari hat ja die vielen Strafzeiten angesprochen, dass es eine Sache der Disziplin gewesen wäre. Wie beurteilst du die vielen Strafzeiten? Sonst war es ja nicht so in den Rosenheimer Spielen.
Ja, gut, ich glaube, gegen Krefeld war es schon extrem. Ja. Gerade hinten raus im dritten Drittel war das ja echt, haben wir echt viele Strafen bekommen. Ja, gut, natürlich ist es eine Disziplinfrage, ja, klar. Aber am Ende des Tages muss man schauen, wie du ja auch schon ansprichst, die Details. Ich denke, wenn wir vielleicht ein bisschen konsequenter unsere Torchancen ausnutzen, wenn wir ein bisschen geduldiger verteidigen auch, dann passieren weniger Strafen aus dem Spielverlauf heraus, weil man dann weniger unter Druck ist, auch die Strafen nehmen zu müssen eventuell.
Du bist Verteidiger, aber wie verteidigt man geduldig?
Ja, ich glaube, unsere Mannschaft kann das schon sehr gut. Also wir sind schon eine Mannschaft, die auch drauf getrimmt ist, sagen wir mal vielleicht für das ungeschulte Auge passiv zu sein. Aber im Endeffekt ist es eigentlich schon eher so, dass wir versuchen, den Gegner dahin zu manövrieren, wo wir den hinhaben wollen, und in unsere Stärken laufen zu lassen. Und ich denke, da sind wir eigentlich ganz gut dran, von der Mitte aus zu verteidigen und immer versuchen, auch zwischen dem Angreifer und dem Gegner, dem eigenen Tor zu bleiben, um das Eis hinter einem zu verteidigen auch, um den Mitspieler zu supporten. Und dann, wenn die Möglichkeit sich ergibt und der Gegner vielleicht mal einen schlechten Pass bekommt oder mal kurz runtergucken muss, die Scheibe kontrollieren muss oder Gott weiß, was passiert, dann zuzuschlagen und die Scheibe dann zu nehmen und direkt auch nach vorne zu spielen. Ich glaube, so sind auch die ganzen Alleingänge zustande gekommen. Ja. Und ich glaube, das spricht halt für eine Stärke für uns. Und die müssen wir noch weiter forcieren und noch mehr rausarbeiten und auch uns und unser Spiel noch mehr finden. Ich meine, wir haben jetzt, wie viele Spiele? 6 Spiele?
6.
6 Spiele gespielt, plus die Vorbereitungsspiele. Ich bin neu dazugekommen, der Daniel war zwischenzeitlich da. Ob noch was passiert oder nicht, weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wir sind noch am Anfang der Findungsphase. Und ich glaube, die Zeit und diese Gelassenheit und die Geduld sollten wir uns auch nehmen, weil das kann hinten raus eine Riesenstärke sein.
Werbung!
Thomas, bei Prechtl wird's die Woche richtig gut. Und zwar wegen der Südtiroler Woche. Nur bis Samstag steht in allen Prechtl-Märkten der große Marktstand. Da gibt's original Südtiroler Speck vom Moser, Spezialbrot vom Bäckermeister, also Finzgerl und Speckfladen und auch sonst richtig gute Wurst- und Schinkenspezialitäten.
Die Käsetheken darfst nicht vergessen. Südtiroler Käse frisch aufgeschnitten mit Beratung vom Team. Und dazu Weine direkt aus Südtirol. Schreckbichl, Keutern, Meran, Bozen. Geschmack wie im Urlaub in die Alpen.
Und einen Blick müssen wir auch nach vorn richten. Nächste Woche, also die Kalenderwoche 42, startet die Apfelwoche mit regionalen Äpfeln aus dem Inntal von der Familie Niedertanner. Ebenfalls in allen Prechtelmärkten, also Raubling, Brannerburg, Bad Aibling und Bad Feilenbach. Und am Freitag, 17. Oktober, gibt's dann wieder die große Frisch-Fisch-Aktion in Bad Feilenbach. Also, Südtiroler Schmankerl die Woche, Äpfel und Fisch nächste Woche. Prechtl bleibt in Topform.
Bei Prechtl, da geht's mal gut.
Werbung Ende.
Es gibt ja immer so in Rosenheim das Ding, Jari Palsan ein Spiel oder das finnische Spiel, das braucht gewisse Zeit, bis man das ein bisschen verinnerlicht. Jetzt hast du in deiner Laufbahn schon viele Trainer auch erlebt. Ist für dich so das finnische System, sage ich jetzt mal, was Besonderes und brauchst du auch noch deine Zeit dazu?
Ja gut, aus meiner Vita heraus war ich eigentlich immer bei Teams, die aggressiv gespielt haben, die auch mehr Druck hatten, muss man sagen auch. Das verspüre ich hier in Rosenheim nicht. Und deswegen denke ich, die Kombination aus dem finnischen Eishockey und dem geringen Druck, oder geringeren, nicht geringen Druck, aber geringerem Druck, ist genau das Richtige, weil am Ende des Tages geht es darum, dass wir als Mannschaft wachsen. Und ich glaube, dieses System und die Kombination aus den Personen, aus den handelnden Personen und aus der Teamchemie heraus ist eine Sache, die über Zeit Früchte trägt und nicht unbedingt an einem Wochenende oder an einem Spielzug oder an einer Situation gemessen werden kann. Mhm. Und ich glaube, da tun wir alle gut daran, wenn wir uns dann dazu verständigen, dass wir am Ende der Saison darüber sprechen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder ob wir das bewerten wollen.
Wir werden es uns merken. Mit dem geringen Druck, meinst du, um das Ganze zum Verständnis, den Druck von außen, dass jetzt Rosenheim nicht unbedingt Meister werden muss oder sowas, oder meinst du den Druck aufs Spiel, auf die Verteidigung, aufs eigene Tor?
Ist eigentlich ganz lustig. Das eine habe ich jetzt ohne viel drüber nachzudenken gesagt, aber kann man eigentlich auf beides übertragen tatsächlich, ja. Glaube ich, ja. Wie gesagt, habe ich ja eingangs gesagt, wir sind nicht unambitioniert, wir wollen unbedingt unsere Ziele erreichen, aber das ist was völlig anderes, was wir intern oder wir Spieler miteinander kommunizieren und mit dem Trainer kommunizieren oder was halt generell einfach, sagen wir mal, auch von den Medien, von den Fans, von der Liga an Maßstäbe an uns gesetzt wird.
Ich rechne mir immer so aus, wenn du jedes Wochenende 3 Punkte holst, dann hast du am Ende 78 Punkte, dann bist du eigentlich in den Playoffs. Es geht jetzt für mich um die Pre-Playoffs. Mhm. Also mal von den Playdowns auf alle Fälle weg.
Aber knapp. Also ja, normalerweise ist die Messlatte, glaube ich, immer 81, so. 82. Ja. Also mindestens waren immer 75 oder das, ja. Glaube ich, 75 Punkte, ja. Sowas war immer so die Messlatte. Aber ich weiß nicht, also mit 78 wird schon sehr knapp. Ich glaube, es ist eher über 80.
Ich denke jetzt mal Platz 10.
Ja, genau. Und höher. Ja, aber das mit 78, das wird schon, das ist ein enger Fight.
Naja. Aber jetzt hat man jetzt einmal 0. Wie ist denn das so, wenn man am Freitag jetzt einmal leer ausgeht? Am Sonntag hast du dann das Heimspiel, dann kommt natürlich ein unangenehm zu spielender Gegner wie Krimitschau. Ist da der Druck dann schon größer?
Das ist eine gute Frage. Habe ich mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, weil ich prinzipiell jedes Spiel, wo ich mir die Schlittschuhe anziehe und wo ich aufs Eis gehe, das möchte ich gewinnen. Mhm. Und wenn ich das nicht gewinne, dann bin ich vielleicht in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten ein bisschen, ja, bei uns sagt man angesickt, mhm. Ja. Aber danach wird das auch abgehakt und dann geht's weiter, dann geht's volle Konzentration aufs nächste Spiel, weil das kann ich im nächsten Spiel mir nicht erlauben oder nicht haben, da noch mit dem Gedanken irgendwie an dem letzten Spiel zu hängen.
Ja, kommen wir zum Grimmitschau-Spiel. Ist natürlich bitter, wenn du dann gegen so einen Gegner schon 1-0 führst und das Spiel dann hergibst. Wie hast du das gesehen? Wo lag da das Problem? Außer an der Chancenverwertung, wir haben es ja schon gesagt. Erstes Drittel waren 16-3 Torschüsse und noch 0-0. Und dann schießt man doch endlich das 1-0 und man muss doch mit einem Gegentor in die Pause gehen und kassiert dann im letzten Drittel noch das 2.
Also erstmal, ich denke, das erste Drittel war gut. Ich denke auch, das zweite Drittel war gut. Und dass es bis zum dritten Drittel 1-1 steht, auch wenn wir mehr Chancen hatten, ist einfach auch sinnbildlich für die Liga. Und das ist völlig wurscht, wer da kommt, ob es jetzt Grimmitschau, Krefeld, Landshut oder wer auch immer ist. Das wird so sein. Es wird ganz klar so sein, dass die ganze Saison über eng sein wird. Man muss sagen, dass das Tor hat, dass der Ausgleichstreffer für Grimmitschau hat Grimmitschau beflügelt, hat den Selbstvertrauen gegeben. Das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, die haben auch das Spiel angefangen, mehr zu kontrollieren im dritten Drittel. Mhm. Da waren wir dann ein bisschen zu statisch und haben zu wenig vielleicht fürs Spiel getan auch. Nichtsdestotrotz auch da im dritten Drittel hatten wir einige Torchancen. Das ist halt, im Eishockey ist es so, wenn du das Ding nicht machst, vorne nicht machst, kriegst du es hinten rein. Das ist ohne Zweifel so. Das ist eine alte Weisheit, weiß ich gar nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall immer so an. Ja. Das ist leider dann einfach so, wenn wir die Torchancen nicht nutzen, dann klingelt es hinten.
Ja, Jari hat gesagt, man hätte das cleverer spielen müssen. Zur Not auch sogar ein 1-0 zu Hause heimspielen. Was wäre denn cleverer gewesen?
Ja, cleverer wäre natürlich gewesen, das Tor zu schießen, ja, wenn wir die Möglichkeit okay, haben.
1-0, sondern,
so, ja. Also muss ich ganz klar sagen, also ja klar, 1-0 gewinnen ist genauso schön wie 15-0 zu gewinnen, ja, ja. Weil es 3 Punkte sind am Ende. Aber nichtsdestotrotz es ist ja nicht so, als hätten wir dem Spielverlauf geschuldet, Krimmitschau das Heft des Handelns überlassen. Ja, wir haben mehr oder weniger, wir haben mehr fürs Spiel getan. Und wenn man mehr fürs Spiel tut, dann sollte man auch nach dem 1:0 aufs 2:0 spielen. Meiner Meinung nach. Ja. Und nicht, weil man dann weniger clever ist. Man sollte immer clever verteidigen oder spielen. Aber vor allem, weil es halt eine gewisse Confidence, also so ein gewisses Selbstvertrauen einfach gibt, eine Selbstverständlichkeit, dann denkt man nicht drüber nach, ob jetzt der Vorchecker hinten am Rücken ist oder nicht, oder ob der jetzt der Schuss durchgeht oder, sondern dann spielt man befreiter auf. Mhm. Und diese Befreitheit, diese Lockerheit, das ist vielleicht so ein bisschen, was uns letztes Wochenende gefehlt hat, was uns vielleicht in der Saison noch nicht so richtig ausgezeichnet hat, aber was wir uns unbedingt erarbeiten müssen. Und das geht halt nur, wenn man dann halt auch weiterspielt und nicht anfängt, passiv zu werden und nachzudenken, sondern weiter dem Spielstil treu bleiben und auch weiter attraktives Eishockey zu spielen.
Ist denn da ein bisschen was passiert in der Kabine? Also das 1:1 war so kurz vor Ende des zweiten Drittels und dann im letzten Drittel hat man nicht mehr so den Füße aufs Eis gebracht, wie es eigentlich sein sollte. Ist mit dem Gegentor, also du hast gesagt, das beflügelt natürlich Krimmitschau, aber ist bei euch auch was passiert?
Das ist eine gute Frage. Habe ich mir auch noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ob da was wirklich jetzt durch das Gegentor kurz vor knapp passiert ist. Aber man muss halt trotzdem konstatieren, dass wir im ersten Drittel aktiver waren.
Ja.
So. Und ob das jetzt das Gegentor war, ob das jetzt Krimmitschau beflügelt hat oder nicht, das spielt nicht so eine große Rolle, wie dass wir einfach nicht mehr diesen Spielwitz auch hatten. Ja, wir waren vielleicht ein bisschen fester, wir waren nicht ganz locker, wir waren nicht ganz frei, wir haben nicht die Pässe gespielt, die wir spielen hätten müssen, wollten vielleicht ein bisschen zu wenig Risiko eingehen, ein paar Sachen zu einfach gestalten, zu wenig Verantwortung übernommen. Und das sind aber alles Sachen, die eigentlich daraus resultieren, dass man dass man schon einfach vielleicht ein Stück weit zu viel Respekt hat, einen Fehler zu machen.
Ja.
Und das muss raus. Also Fehler passieren, damit müssen wir uns abfinden. Fehler werden passieren und wir werden auch noch Spiele verlieren. Leider, es wird wehtun. Aber wir müssen daraus lernen und wir müssen ablegen, die müssen diese Angst vielleicht oder den Respekt ablegen, Fehler zu machen, weil das kostet hinten raus dann einfach so ein Spiel leider.
Hm. Du bist ja einer der erfahrenen Spieler, du hast viel mitgemacht. Ich glaube, du bist jetzt kurz dabei, du wirst deine Rolle in der Mannschaft auch noch erstmal finden müssen. Aber wie kann man da vielleicht, wenn so ein Spiel jetzt mal in die falsche Richtung läuft, wie kann man da als Führungsspieler entgegenwirken? Ich habe viele Fans gehört, die, da muss man vielleicht einmal 3-4 Checks hintereinander zu Ende fahren, so als Zeichen nach außen. Ist das so ein Zeichen, ist so ein Zeichen wichtig oder braucht man andere Zeichen?
Nee, ich denke, das sehen die Fans schon richtig. Also ich denke schon, dass das irgendwo eine Art und Weise ist, Führung zu zeigen. Checks ist offensichtlich natürlich, sagen wir mal, eine Möglichkeit. Mhm. Es ist aber auch eine Möglichkeit, mal einen Pass zu spielen, den Kopf hochzunehmen, das Spiel zu verzögern. Oder auch vielleicht einfach Kommunikation auf der Bank. Vielleicht, dass es nicht so offensichtlich ist, aber dass es halt generell zwischenmenschlich auch weiterhin passt. Weil das ist ja, muss man ja auch sagen, die große Stärke hier in Rosenheim. Die Mannschaft und das Team, die Teamchemie, und die muss gestärkt werden. Und ich glaube, in solchen Situationen müssen die Führungsspieler dann das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Ja.
Jetzt haben wir sehr viel erfahren, jetzt haben wir über das Null-Punkte-Wochenende gesprochen. Joel Kaisen kann es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Und dann machen wir doch so, dass wir in unser zweites Drittel gehen. Das zweite Drittel nennt sich Menschenskind und da geht es eben um Joel Kaisen, um unseren heutigen Gast. Und wir fangen da an mit so einer Geschichte 60 Sekunden. Ich gebe ein paar Sätze vor und du müsstest sie vervollständigen. Dann schauen wir mal, wie viele Fragen und wie viele Sätze das wir unterbringen in diesen 60 Sekunden.
60 Sekunden, präsentiert von Brechtl, wo der Mensch zählt, im Markt und im Team.
Wenn ich mich erholen möchte, dann
schlafe ich ganz viel.
Mein liebster Urlaubsort ist
die Berge.
Wenn ich nicht Eishockey-Profi geworden wäre, dann?
Nee, wäre ich DJ geworden.
Okay. Mein Idol in der Kindheit war?
Mein Vater.
Mein bester Mitspieler war?
Boah, ich hatte so viele. Lucky Laub.
Diese Persönlichkeit würde ich gerne mal kennenlernen.
Dirk Nowitzki.
In der Kabine sitze ich neben?
Neben Tiffs und neben Hannes.
Wir sprechen dann meist über?
Boah, tatsächlich über alles Mögliche. Letzte Themen waren Taylor Swift.
am Spieltag esse ich?
Sehr unterschiedlich. Ich mag Abwechslung, aber oft Reis, Kartoffeln und eine Fleischoption.
Vor dem Spiel brauche ich unbedingt?
Meinen Mittagsschlaf.
Dauert ein bisschen länger als 60 Sekunden. Lohnt sich aber. Bewirb dich jetzt und werde ein Teil vom Brechtl-Team. Hier geht's mir gut.
Okay, wunderbar. Haben wir ja da schon ein paar Sachen, über die wir sprechen könnten. Liebster Urlaubsort die Berge, dann bist du ja hier nicht verkehrt.
Nee, absolut nicht. Und als meine Frau und ich geheiratet haben, da sind wir auch hier, das war ein paar Kilometer weiter, sind wir, Flitterwochen sind wir in die Berge gefahren. Ja. Ich als alter Niederrheinler, habe ich gerade eben schon mal gesagt, diese bei uns gibt es keine Berge. Der höchste Berg, die Jungs lachen da schon in der Kabine immer, wenn ich da sage, was der höchste Berg bei uns ist, der Hülserberg. Mhm. Und der ist 30 Meter über dem Meeresspiegel. Also, da ist nichts, das ist flachstes Land. Und jedes Mal, wenn ich hier irgendwie morgens aufstehe oder mit dem Auto fahre oder mit meinem Sohn oder mit meiner Frau spazieren gehe und ich sehe einen Berg, dann eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich muss das Telefon rausnehmen und ein Bild machen. Weil es ist halt wirklich was ganz Tolles für mich ist.
Okay, sehr schön, sehr schön. Idol in der Kindheit, der Papa.
Ja. Das war mein erster großer Held. Ich telefoniere täglich mit meinem Vater. Er hat selber auch Eishockey gespielt, hatte damals auch die Nummer 2 in Krefeld. War auch sehr jung Kapitän tatsächlich damals von der Krefelder Mannschaft. Ich glaube 77, 78 muss das irgendwann gewesen sein.
War das KIV oder Preußen?
Nee, KIV. KIV. Und aber mein Vater ist ein Mensch, der unheimlich viele Interessen hat, der viele, viele Themengebiete abdeckt, ein sehr interessanter Mensch ist, mit dem man sprechen kann und unheimlich wissbegierig irgendwie immer noch ist. Und es macht mir einfach Spaß, jeden Tag mit ihm zu sprechen.
War der Vater Stürmer oder Verteidiger?
Stürmer, hat aber auch Verteidiger gespielt, aber er ist deutlich kleiner. Also das ist körpergrößenmäßig. Ich bin Ausschlag bei uns in der Familie. Also bei uns gibt's da, also ich bin deutlich größer als alle anderen.
Okay. Mein bester Mitspieler war Lucky Laub.
Ich habe viele gute Mitspieler gehabt, aber wenn ich das Gesamtpaket nehme, dann ist Lucky einer der besten Spieler, mit denen ich je zusammengespielt habe. Nicht nur, weil er hochtalentiert ist, wahnsinnig schnell, trickreich, wendig, den kriegt er kaum zu packen. Ja. Trotzdem hat er eine gewisse Aggressivität in sich. Und außerdem halt als Mensch habe ich Lucky total schätzen gelernt. Ich habe viele Themen, die ich mit Lucky teile. Viele private Sachen, die wir miteinander austauschen und das ist mindestens für mich genauso wichtig wie der Eishockey-Teil.
Ihr seid gut befreundet schon gewesen vorher, aus der Kasseler Zeit, Frankfurter Zeit schon, genau. Wie war es dann als Gegenspieler?
Ja, wendig. Wiese, flink und wendig. Also vor allem...
Hast du ihn dann auch mal hart gecheckt?
Wenn ich ihn zu packen kriege, hätte ich das schon gemacht. Aber vor allem, das war so eine Szene, das war, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr oder letztes Jahr, glaube ich, vor 2 Jahren, war das hier in Rosenheim am Bulli. Und der Bulli, der Lucky ist ja unheimlich schnell am Bulli. Und dann läuft er schon mindestens so 10 Zentimeter in den Bulli-Kreis. Da habe ich mich dann beim Schiedsrichter beschwert. Da hatte Lucky sich nach dem Spiel sehr darüber lustig gemacht, dass ich mich da beim Schiri beschwert habe, dass er da gefudelt hat.
So, jetzt habe ich noch bei 2, 3 Fragebögen ein bisschen rumgeschaut. Da gab es die Kombination Malzbier und Banane.
Ja.
Ist das, das brauchst du nach dem Spiel, oder wie?
Naja, das glaube ich, habe ich mal gesagt, nach dem Training oder sowas. Okay. Mein liebstes Essen nach dem Training. Aber die Zeiten sind leider vorbei. Also wenn du jünger bist, Anfang 20, Mitte 20, dann kannst du Malzbier und Banane nach dem Training vertragen. Wenn du Mitte 30 bist, dann solltest du vielleicht ein Wasser trinken. Ja. Eine Banane ist okay, aber nicht das Malzbier.
Ich bin leicht zum Lachen zu bringen. Mit was denn?
Also mit generell allem, glaube ich. Ich denke, das Leben ist zu kurz. Es ist jetzt, ich will ja gar nicht so philosophisch werden, aber natürlich gibt es auch Momente, die mir nicht zum Lachen sind, klar. Aber ich denke, das Leben ist zu kurz, als alles ernst zu nehmen. Ich selber nehme mich selber nicht zu ernst. Ich lache gerne über mich selber. Ich habe da kein Problem mit. Und ich wünschte mir, dass wir in der Welt ein bisschen mehr Lockerheit und Freude hätten.
Okay, sehr schön. Die Lockerheit kommt aus dem Ruhrpott.
Ja.
Bisschen hört man es auch noch raus. Also aufgewachsen in Duisburg?
Nee, geboren Duisburg. Geboren Duisburg. Meine Mutter hatte keine Lust mehr aufs Krefelder Krankenhaus. Sie hat vier Kinder bekommen. Ich war das vierte. Und dann war halt einfach Krefelder Krankenhaus, war doof. Keine Ahnung, ist ja nach Duisburg gefahren, aber ich bin gebürtiger Krefelder.
Krefelder, okay. Wie war denn die Rückkehr für dich am Freitag? Ist das noch was Besonderes?
Ja, mit Sicherheit, klar. Ich meine, das habe ich, ich glaube, zum Volli habe ich vor dem Spiel gesagt, ich kenne die halbe Halle. Also ich kenne fast alle Menschen, die da zum Eishockey gehen oder viele, sehr, sehr viele kenne ich. Natürlich ist das was Besonderes, ja klar.
Warum Eishockey?
Mein Vater war ja, wie gesagt, hat ja schon selber gespielt also damals.
Die Affinität war dann schon immer da.
Nee. Im Gegenteil. Mein Vater musste relativ früh auch aufhören mit 19 wegen einem Kreuzbandriss und das war damals halt einfach Karriereende. Genau, ja. So damals gab es das nicht mit OP und Wiederkommen. Und er hat auch nicht so schöne Erfahrungen mit dem Eishockey-Business gemacht. Das heißt, er wollte eigentlich nicht, dass seine Kinder Eishockey spielen. Mhm. Und hat sich dem ferngehalten dann. Und meine Mutter hat mich dann zum Fußball angemeldet und habe beim Fußball gespielt. Und das war, leider war ich zu rabiat für den Fußball. Also ich habe die Leute da hinten umgehauen und umgesenzt. Da wollten sie mich nur noch ins Tor stellen und Torhüter fand ich langweilig. Und dann hat meine Mutter gesagt, so jetzt ist das reicht, der Junge geht jetzt zum Eishockey. Man hat sich da gegen meinen Vater durchgesetzt und dann ja, hat meine Mutter die ersten Jahre Eishockey dann auch begleitet. Ne?
Okay. Und den ganzen Nachwuchs hast du eigentlich bis mal kurze Phase in Düsseldorf, genau. Hast du in Krefeld
genau. Dann. Ja, ich habe alle Nachwuchsmannschaften in Krefeld durchlaufen, von der Laufschule bis zur DNL. Mhm. War mal kurz in Düsseldorf, hat aber nicht so wirklich gefruchtet, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann, ja, und dann wieder nach Krefeld.
Wie ist es dann so im Heimatverein? Die ersten Einsätze in der DL in der Profimannschaft.
Ah, das war schon unglaublich, muss ich sagen. Also ich habe das erste Mal bei der Profimannschaft mit 15 mittrainiert, also recht früh auch. Und habe dann, meine ich, unter der Saison mit 16, knapp 17 vielleicht, weiß ich nicht mehr, den Vertrag auch unterschrieben, mehrjährigen Vertrag. Und selbst mit der Unterschrift, das war natürlich auch schon ein schönes Gefühl, aber selbst mit Unterschrift ist es immer noch sehr weit weg, ein Spiel zu machen. Also nur, weil man mittrainieren darf und weil man eventuell einen Ausrüstungsteil hier oder da bekommt, ist es irgendwie noch nicht klar, dass man auch ein Spiel machen darf. Vor allem nicht für seinen Kindheitstraumverein damals. Ja, das war schon besonders. Denn ich glaube, ich habe das erste Spiel gegen Frankfurt gemacht. Es war unglaublich, weil es war schon lustig, weil am nächsten Morgen musste ich ja nur um 8 Uhr wieder in die Schule. Das war schon komisch. Und
hast du dann gleich Autogramme geschrieben?
Ja, an demselben Tag habe ich ein paar geschrieben, da okay. Kann ich mich dran erinnern. Aber am nächsten Tag in der Schule kam ein Mitschüler auf mich zu, das weiß ich auch noch. Da habe ich mit ihm ein Jahr vorher gesprochen, ja, hier, ich trainiere da mit und so. Und er war immer sehr interessiert und dann hat er mir direkt gratuliert zu dem ersten Spiel. Das war, ja, das werde ich nicht vergessen.
Schön. Und was man nicht vergessen darf, du bist in eine Mannschaft gekommen mit sehr viel Rosenheimer-Effekt. Patrick Hauger war dabei.
Stimmt.
Sinan Aytag war dabei.
Mhm.
Daniel Kovacic.
Ja, stimmt.
Und der Co-Trainer Remt Pücker, ein ehemaliger Rosenheimer Meister.
Stimmt. Ja, doch. An die Rosenheimer Connection kann ich mich tatsächlich nicht neu erinnern. Das war immer ganz lustig. Auch im Sommertraining, das hat schon Spaß gemacht. Okay. Der Hagi war schon immer gut drauf. Ja,
ja, dann ging es unter anderem nach Essen.
Nach Essen, zum Jari.
Jari Pasanen.
Ja.
Und ich habe gestern mit Jari kurz telefoniert, habe ihm gesagt, Joel Keusen ist unser Gast im Podcast und hat das erste Mal gesagt, oh super. Und dann sage ich, wie war denn so die Zeit? Dann hat er gesagt, ein sehr talentierter Spieler, damals schon, aber mit der Ernährung.
Ja.
Er hat erzählt, er hat ja einen Ernährungsplan geschrieben.
Ja, ja.
Hat er die Burger und Pommes zusammengestrichen oder wie?
Nee, jein. Also generell, ich glaube, dem Jari war damals tatsächlich, ist heute irgendwie auch noch, wichtig, den Jungs was mit auf den Weg zu geben und sie zu verbessern, zu optimieren, wo es Möglichkeiten gibt zu optimieren. Und offensichtlicherweise mit 19 glaube ich, war ich damals, gab es noch einiges zu optimieren. Nicht nur die Ernährung, aber vor allem auch die Ernährung. Ja. Ich meine, heutzutage, glaube ich, haben wir alle eine andere Sensibilität gegenüber Ernährung. Das war aber vor fast 20 Jahren, naja, vor 15 Jahren 15 nicht Jahre. So. Ne? Vor 15 Jahren, da war das klassische Bier beim Abendessen normal. Da waren viele Sachen normal, wo man nicht drüber nachgedacht hat. Über Bio, glaube ich, gab es damals fast gar nicht. Also klar, gab es ein Reformhaus, aber Bioläden in der Art und Weise, wie es heute gibt, gab es damals nicht. Natürlich gab es damals schon Proteinshakes, da habe ich auch getrunken. Aber das war, weiß Gott, noch nicht so weit. Und da muss man sagen, war der Jari schon so ein bisschen einer seiner Zeit auch voraus. Was er letztens auch in der Kabine gesagt hatte, wegen Laufen gehen, das ist tatsächlich ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Wir sind jeden Dienstag, glaube ich, sind wir da laufen gegangen, haben unsere Intervallläufe gemacht. Ob die Jungs geächtzt haben oder nicht, da war der Jari schon unnachgiebig. Bei Wind und Wetter sind wir laufen gegangen. Und das hat schon eine gewisse Grundlage einfach auch gelegt für die restliche Zeit als Profi. Weil es ist ja, vor allem damals zu der Zeit, ich bin mit 15, 16 Profi geworden, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe mit 16 dann. Mhm. Aber vor allem war mit 17 die DNL zu Ende. Diese Übergangsphase mit der U20 gab es damals nicht. Und mit 17 war ich dann so weit, dass ich halt mit Männern, mit Profis competen musste, die nicht nur auf dem Eis ausgebildet wurden, sondern auch schon Jahre hatten, um sich weiterzubilden, was neben dem Eis für sie wichtig war. Und da hat der Jari mir schon auch geholfen, mich neben dem Eis zurechtzufinden, um dann auch wirklich in den Zweikampf treten zu können und meine Position versuchen zu arbeiten. Hm.
Findest du es gut, dass sich die Trainingsmethodik mittlerweile geändert hat? Oder sagst du, hey, so Läufe zwischendurch tun auch mal gut?
Nee, also tatsächlich gab es viele Jahre, wo ich nicht gelaufen bin zwischen. Aber man muss einfach sagen, jetzt bin ich beinahe täglich am Laufen auch. Mhm. Immer nur Mangelfall da vorbei. Ja. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Runde. Es ist halt die effektivste Art und Weise zu trainieren. Ausdauer zu trainieren, dann braucht man sich nicht stundenlang aufs Fahrrad zu setzen oder irgendwelche anderen Dinge zu machen. Wenn man läuft, dann weiß man auch, was man getan hat.
Gespräch mit Jari hat übrigens geendet, indem er gesagt hat, ich glaube, mein Ernährungsplan ist bei ihm in den Müll gewandert.
Ja, gut. Ich habe vielleicht nicht alles umgesetzt.
Jetzt gibst du.
Nee, ich habe vielleicht nicht alles umgesetzt. Verjährt. Ja, aber am Ende des Tages, glaube ich, ging es auch dem Jari viel mehr darum, dass ich bewusster mit meiner Karriere umgehe. Ja. Keine Ahnung, also bei mir war das auch so, als ich jung war, da habe ich das vielleicht auch oft als selbstverständlich wahrgenommen, dass ich ein gewisses Talent fürs Eishockey habe. Die Liebe zum Eishockey war immer riesig, aber den Gedanken zu haben, hey, das ist ein besonderes Gut, was ich habe, und das gleichzusetzen mit meiner Gesundheit und die auch so wahrzunehmen und das auch proaktiv zu steuern, das war dieser Weitblick war noch nicht da.
Ist es dir vielleicht am Anfang zu leicht gefallen?
Nee, ich würde eher sagen, ich bin generell eigentlich, ob ich da stolz drauf bin, weiß ich nicht, aber ich bin eher ein naiver Typ. Mhm. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der viele Dinge drastisch hinterfragt. Es ist schon so, dass ich meinen eigenen Kopf habe und mit Sicherheit meine Meinung sagen kann und ein mündiger Mensch bin. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt nicht unbedingt derjenige, der viele Dinge gnadenlos hinterfragt, sondern ich nehme die oft dann hin und dann gehe ich weiter und gehe meiner Wege. Mhm. Und dementsprechend habe ich am Anfang vielleicht auch viele Dinge meiner Karriere dann nicht so hinterfragt, wie ich sie hätte fragen müssen, um vielleicht eine bessere Karriere, weiß man natürlich nie, haben zu können. Aber das war auf jeden Fall mitten in einem Grundstein, um eine bewusstere Lebensphilosophie zu finden. Ja. Hm.
Gibt es irgendwas, was du bereust?
Oh, was ich bereue? Ja, das ist natürlich eine tiefgründige Frage. Es gibt wahrscheinlich viele Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorstelle. Aber mir ist eigentlich im Leben immer wichtig, dass ich, wenn ich abends mir die Zähne putze, weil da kann man sie nicht diskutieren, da ist man mit seinen Gedanken alleine, dass ich mit mir selber im Reinen bin und mit Sicherheit habe ich viele Dinge getan, die nicht besonders schön oder gut waren. Mhm. Ich glaube, ich kann mit mir selber leben.
Kommen wir mal zu ein paar Stationen, die du so jetzt hattest, von Essen weg, jetzt bis nach Rosenheim. Einmal warst du ein bisschen weiter südlich, in Salzburg. Aber das ist dann relativ schnell geendet, oder?
Ja, das war irgendwie, das tat sich auch von Essen aus, bin ich dahin gewechselt. Als die Anfrage kam, hat der Jari sich auch gar nicht quergestellt damals. Mhm. Er hatte sofort auch gesagt, ja, das ist eine unglaubliche Organisation da zu dem Zeitpunkt. War das alles noch ein bisschen anders, als es heutzutage ist. Aber es waren schon unglaubliche Strukturen damals schon, die da gelegt wurden. Und er hat es mir dann auch ermöglicht, dahin zu wechseln. Mhm. War ein bisschen unglücklich. Alles in allem war ich relativ lange krank, dann 3 oder 4 Wochen, glaube ich. Habe nur ein paar Spiele gemacht. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war da meine damalige Freundin dann schwanger mit meinem ersten Sohn. Und für mich war es dann auch irgendwie klar, als das dann so war, dass meine Freundin damals schwanger war, dass ich dann auch zurückgehen wollte. Es gab Gespräche damals mit Pierre Paget und Salzburg, ob ich nicht länger bleibe, weil auch da ein gewisses Talent in mir entdeckt wurde. Aber ja, für mich war es dann wichtig, näher bei meiner Familie zu sein. Mhm. Oder wenigstens im selben Land. Ja.
Du hast dann Stationen in Dresden gehabt, mhm. dann bist du nach Duisburg. Mhm. Und dann hast du das Vertragsangebot DEL bekommen in Hamburg.
Ja.
Hat dann aber mit einer schweren Verletzung erst einmal begonnen. Ne?
Ja, es ist auch eine komische Geschichte. Von Dresden aus bin ich nach Duisburg und im ersten Jahr in Duisburg gespielt und dann gab es auch das ein oder andere Angebot auch schon. Nur war mir wichtig, dass ich volle Verantwortung haben wollte und spielen wollte. Ich wollte voll und ganz nicht ein komplett ausgereifter, aber ein reifer Spieler sein, der sein Spiel gefunden hat und der auch als solches dann wahrgenommen wird. Deswegen habe ich auch in Duisburg nochmal verlängert. Und ja, wir haben eine gute Saison gespielt. Ich hatte unter der Saison dann ein paar Wehwehchen. Meine Schulter tat mir oft weh, war auch häufiger beim Arzt. Zwischendurch habe ich mir dann noch den Kiefer gebrochen, mit ein paar Zähnenverlust dann. Mhm. Musste ich dann auskommen und habe dann lange mit einer sehr schmerzenden Schulter gespielt, aber die Ärzte haben gesagt, da ist nichts, da können wir nichts machen. Ist eine Entzündung oder was auch immer, aber da ist nichts kaputt. Mhm. Ja, gespielt und dann bestimmt 2-3 Monate gespielt. Und mir dann auch den Vertrag in Bremerhaven beziehungsweise Hamburg erspielt. Und dann bin ich Anfang Juli nach Hamburg dann auch gezogen, um das Sommertraining dort zu absolvieren. Und habe dann gesagt, ja, ich habe ein bisschen Schmerz in der Schulter, vielleicht Physio oder sowas. Und dann hat der Stefan Richer direkt die Augen hochgezogen, ja, du musst mal zum Arzt. Ja. Bin ich zum Arzt und da wurde relativ schnell festgestellt, dass dann doch mehr kaputt war als das, was vorher gesehen wurde.
Das musste endlich mal einer feststellen.
Und das musste jemand feststellen, ja, da hatte ich dann zum Glück gute Ärzte, die mir dann geholfen haben. Da war halt das Brustbein, Sternum Cavicula, Schlüsselbein, war einiges kaputt. Brauchte erstmal eine OP, um diese Entzündung da rauszuholen. Und bei der zweiten OP wurde das Gelenk erst stabilisiert. Und da haben damals die Ärzte zu mir gesagt, ja, also mit der Verletzung, das sieht schwierig aus, vielleicht suchst du eine Ausbildung. Aber wie gesagt, da war ich zu naiv, um das zu glauben. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber vielleicht zu stur. Ich wollte es nicht wahrhaben. Hab dann weitergearbeitet mit der damaligen Fitnesstrainerin Mintra. Die ist heute beim High Rocks irgendwie unterwegs. Und ja, sie hat mir da viel geholfen, auch Jahre später noch. Und hat mich wieder fit gemacht. Wir haben das Gelenk so stabilisiert, dass ich wieder spielen konnte. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Manchmal zahlt sich Sturheit auch.
Manchmal, es ist ja immer so ein schmaler Grat. Ne? Manchmal ist es... Aber das war halt schade, weil Hamburg war wirklich, glaube ich, eine Organisation, die sich auch gezielt verstärkt haben und Spieler verpflichtet haben, vor allem bei deutschen Spielern und auch über mehrere Jahre die Leute begleitet haben. Das wäre eine Riesenchance für mich damals gewesen, mich in der DEL zu etablieren, weil ich glaube, der Stefan hätte mich nicht verpflichtet, wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass ich wirklich den Schritt hätte schaffen können. Man muss mal schauen auf seiner Vita, jetzt ihm persönlich, muss ich ihm persönlich auch danken, ja. Weil er mir damals auch ermöglicht hat, weiter die Facility, also die Physios, die Ärzte, alles zu nutzen, in der Wohnung zu bleiben, Auto hat er mir bezahlt, also die haben mir quasi Karriere gerettet. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und ich habe kein einziges Spiel für Hamburg gespielt, das darf man nicht vergessen. Und er hat mir die Karriere gerettet. Auf jeden Fall, weil das, ja, das ist vielleicht, was ich nicht bereue, aber was mir ein bisschen nachläuft, weil das hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Glück, hätte ich da, hätte meine Karriere vielleicht einen anderen Verlauf nehmen können. Ja. Und war eine schwierige Saison.
Dann ist weitergegangen in der DL2 mit Bad Nauheim und mit Frankfurt. Und Frankfurt war ein Meistertitel mit CJ Stretch und mit Lucky Laub.
Ja.
Meister in der DEL2, glaube ich, ein besonderer Titel und eine besondere Saison.
Ja, genau. Also erstmal, das muss ich noch sagen, es war ein bisschen ungewöhnlich, glaube ich, nach der Saison mit Hamburg und Bremerhaven. Ich habe am Ende dann ein paar Spiele noch für Bremerhaven gemacht. Ich glaube, in der Viertelfinalserie haben wir sogar gegen Rosenheim gespielt, glaube ich, hier. Ja, ich meine schon. Oh. Wir haben gegen Rosenheim, dann gegen Halbfinale Frankfurt, glaube ich, und dann Finale war
Bietigheim. Heißt, ihr habt gewonnen.
Ja, das war, da ich glaube, ich habe 6 oder 7 Hauptrundenspiele gemacht oder sowas in der Richtung, war nicht viel. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das dann halt schon so als junger Spieler eher schwierig, dann auch einen Verein zu finden. Und dann habe ich eigenständig rumtelefoniert und habe tatsächlich Bewerbungen rausgeschickt als Eishockeyspieler. Das ist eigentlich fast schon.
Du warst selbst der
Engländer. Ja, das war schon lustig. Also das war schon eher lustig einzuschätzen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall habe ich mich selber beworben, ganz klassisch hier. Ich möchte ein Vorstellungsgespräch haben, habe angerufen. So, und Nauheim.
Kenntnisse in Englisch und Informatik.
Ja, genau so. Da muss ich auch Nauheim Danke sagen. Da waren ein, zwei Spieler, die ich noch gut kannte, auch aus Dresdner Zeiten, die dann ein gutes Wort für mich eingelegt haben und sie haben mir die Chance gegeben. Und es war eine super Saison. Es hat Spaß gemacht. Wir haben mit Nauheim, ich glaube, Nauheim war zwei Jahre vorher sind die aufgestiegen. Wir sind direkt in die Playoffs gekommen. Das war ein Riesenerfolg. Mhm. War eine schöne Saison und von da aus ging es dann weiter nach Frankfurt. Ja, es war kein leichter Start. Das kann ich mich dran erinnern. Weil das war schon, da war schon Druck auf dem Kessel. Ich glaube, Frankfurt hatte das Jahr vorher gegen Kassel, ich meine sogar im Viertelfinale, in 4 Spielen verloren.
Das geht sowieso nicht.
Ja, ja, das war schon ein großes Problem. Da haben wir schon quasi eine Hypothek mit in die neue Saison genommen. Aber Frankfurt wollte unbedingt den Meistertitel. Ich kann mich daran erinnern, das war die klare Ansage. Und alles andere wäre, glaube ich, auch eine Enttäuschung gewesen am Ende des Tages mit dieser Mannschaft. Aber das war ein schwieriger Start, aber ich glaube, und das ist irgendwie eine Sache, die schon wichtig ist, gut ist, wir haben es wirklich verstanden, als Mannschaft zusammenzuwachsen. Und in den Playoffs waren wir eine Einheit und da waren wir wie auf einer Welle. Und da, ja, Luki und ich, wir haben schöne Zeiten gehabt, auch nach Spielen sind wir noch zumal gemeinsam losgezogen. Wir haben echt, es war eine tolle Zeit einfach.
Ja. Hessen hat es dir dann angetan, aber dazwischen waren noch zwei andere Stationen. Du bist wieder zu Hause gewesen in Krefeld und zwar in der DEL.
Ja, ich habe dann von Frankfurt aus in Krefeld unterschrieben. Ja, es waren schwierige Zeiten, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die gesamte Organisation. Also das war leider, war das nicht viel Freude und viel Spaß da zu spielen. Wir hatten keine gute Teamchemie, wir hatten Probleme in der Organisation, wir hatten kein gutes Standing in der Stadt. Also es war alles in allem eher schwierig, als gerade als jemand, der aus Krefeld kommt und der sehr viele Menschen kennt, das Trikot überzustreifen.
Du wirst überall angesprochen.
Ja, also schon. Und es ist natürlich immer noch eine Riesenehre, für den Heimatverein zu spielen, wo der Vater auch schon gespielt hat. Das ist gar keine Frage. Und es bleibt was Besonderes. Aber es ist genauso im Negativen schwierig, wenn es halt echt, auf gut Deutsch, Entschuldigung, aber beschissen läuft, dann da mitten in der Stadt auch noch zu wohnen. Das ist oft nicht so schön gewesen.
Aber sind wir wieder beim Thema Druck?
Ja, mit Sicherheit, ja.
Ja, dann haken wir das ab. 2 Jahre Lausitz?
Ja, anderthalb.
Anderthalb. Du hast unter anderem Fabian Dietz und Maxi Adam getroffen. Ja. Die Eishockey-Welt ist klein.
Ja.
Dann ging es nach Kassel und da bist du irgendwie sesshaft geworden.
Ja, es ging von Weißwasser aus. Ich muss dazu gestehen, damals, bevor ich nach Weißwasser gegangen bin, hatte ich schon auch Kassel im Blick und es gab Gespräche. Dann bin ich nach Weißwasser gegangen und habe in Weißwasser gespielt. Bin da leider auch wieder große Teile der Saison dann ausgefallen mit pfeifrischem Drüsenfieber. Aber auch da gab es wieder Gespräche mit Kassel. Aber da Kassel damals auch schon Ambitionen hatte, war das Risiko zu groß, jemanden nach dem pfeifrischen Drüsenfieber zu verpflichten. Ja. Dementsprechend habe ich dann noch eine Saison drangehangen in Weißwasser. Und dann schlussendlich kam es tatsächlich dazu, dass ich dann in Kassel unterschrieben habe. Erstmal auch nur für ein Jahr, aber das war wirklich ein ganz, ein famoses Jahr quasi. Wir haben eine wunderbare Organisation gehabt. Wir hatten viele, viele Menschen, die da zusammengekommen sind, die irgendwie auf derselben Welle geschwommen sind. Und das war ein besonderes Jahr und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen in den Standort Kassel auch verliebt, muss ich sagen. Ein Jahr später dann habe ich auch mit meiner Frau da geheiratet. Und dann 2 Jahre später wurde dann unser Sohn geboren. Also es gibt viele, viele, viele Connections mit meiner Familie und Kassel. Und so ist das alles so quasi über die Jahre hinweg gewachsen auch. Ne?
Aber da sind wir auch wieder jetzt beim Thema Druck. Der Aufstiegsdruck, der in Kassel in den letzten
mit Sicherheit
Jahren gewachsen ist und das Scheitern muss man natürlich klar sagen. Wie groß war denn der Druck auf die Mannschaft, auf das Ganze?
Ja, der Druck in Kassel ist enorm. Also es ist die Erwartungshaltung ist immer so, dass du musst jedes Spiel gewinnen. Wenn du nicht jedes Spiel gewinnst, dann wird es schon ein bisschen ungemütlich. Aber das macht ja auch den Reiz aus. Mhm. Ja, das muss man schon Kassel auch zugute halten. In Kassel ist schon auf der einen Seite eine familiäre Organisation, auf der anderen Seite eine unheimlich fordernde Organisation. Ich denke, da, ja, das treibt schon zu Höchstleistungen an. Nichtsdestotrotz muss man klar konsternieren, das, was da in den letzten 5 Jahren dann, wo ich da war, am Ende bei rausgekommen ist, ist nicht das, was wir uns alle vorgestellt haben damals. Mhm. Ne?
Für dich war das letzte Jahr natürlich sehr, sehr schwer, weil du eine schwere Verletzung hattest. Ja. Und dich mächtig wieder rankämpfen musstest. Wie war das für dich? Es war nicht die erste schwere Verletzung, wir haben ja gerade geredet. Ja. Wie war das für dich, so das Rankämpfen, wieder ein Ziel vor Augen haben oder ist dann da schon, schwebt da schon das Karriereende irgendwie über dem Kopf?
Ja, also das war halt alles wirklich ungünstig. Ich glaube, das war das 9. oder 10. Saisonspiel. Da hat mir der Rücken ein bisschen gezwickt, nichts Wildes eigentlich, aber ich wollte spielen und der Verein wollte auch unbedingt, dass ich spiele. Hab mich spritzen lassen, war leider ein kompletter, Gehirnfurz, am 10. Spieltag oder 9. Spieltag sich spritzen zu lassen, völlig bescheuert, völlig Banane. Das wäre vielleicht eine Sache, die ich bereue. Mhm. Aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt, so in der Art und Weise würde ich das nicht nochmal machen. War dann erstmal lange raus. Ja. Es war schwierig, weil das erste MRT war relativ schnell danach. Also 2 oder 3 Tage später hatte ich dann ein MRT, weil ich mich auch einfach nicht bewegen konnte. Und dann gab es auch Spritzen und dann nach 2, 3 Wochen habe ich wieder leicht angefangen. Auch da viel zu früh, viel zu überhastet. Ich hätte mir viel länger Zeit nehmen müssen. Mhm. Und nach 5, 6 Wochen haben wir nochmal ein MRT machen müssen, weil das Schmerzbild sich wieder verschlimmert hatte. Und dann hat man halt gesehen, dass der Bandscheibenvorfall größer geworden ist. Und das war, wie gesagt, diese Kombination aus früh in der Saison blöderweise spritzen lassen, dann zu früh wieder angefangen, zu überambitioniert. Das war eine schlechte Kombi. Ich musste einen teuren Preis dafür zahlen. Ich habe fast eine ganze Saison verpasst.
Frage noch bei Maxi Vollmer.
Ja, genau. Das war auch eins der Themen, mit ihm, über die ich gesprochen hatte. Und ja, es war Karriereende hatte ich nicht im Kopf. Also ich wurde unwahrscheinlich häufig danach vom Karriereende gefragt und wie es aussieht, ob ich noch spielen will, ob ich noch kann. Keine Ahnung, die ganzen Sachen hatte ich nicht einmal im Kopf. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war nur, ich will gesund werden. Alles, was danach kommt, ist vollkommen wurscht, das wird sich von alleine regeln. Ich habe Vertrauen in meine Stärken, ich habe Vertrauen in mich selber. Aber um das auf die Platte zu bringen, ob jetzt auf dem Eis, neben Eis oder was auch immer, dafür muss ich gesund sein. So, und da war mein voller Fokus drauf. Auch da habe ich viel mit meinem Vater gesprochen, über einfach nur, wie man gesundheitlich, was ich tun kann. Ja? Mir hilft es so unheimlich, gerade mit meinem Vater oder mit engen Freunden zu sprechen, um so ein bisschen das Bild aufzumachen, ja, um so für viele verschiedene Richtungen zu gehen, Sachen auszuprobieren, weil am Ende des Tages, damals mit 33, ist es natürlich schon so, wenn du eine ganze Saison verpasst, ist es nicht unbedingt leicht, wieder zurückzukommen, weil es gibt viele junge Spieler, die halt auch deinen Platz haben wollen, ja, und auch dann mit dir competen. Und da musste ich halt meine Wege finden, um wieder, vielleicht nicht so wie früher, aber anders wieder an meine Leistungsgrenzen zu kommen.
Du hast dich herangekämpft? Comeback gegen Rosenheim.
Ja, Comeback gegen Rosenheim. Das war tatsächlich auch ein schöner Moment. Ich glaube, das hatte ich bei einem anderen Podcast auch mal erwähnt. Das ist tatsächlich dann auch noch gegen Rosenheim, beziehungsweise dann auch noch mit Lucky dann erlebt wurde. Auch wenn dann gegen Rosenheim oder gegen Lucky. Aber es war trotzdem, da war ein Moment, da hatten wir ein Laufduell nach einem Bulli, da haben wir uns angeguckt und dann hat er gesagt, schön, dass du wieder da bist. Das war schon, das war schon ein wunderschöner Moment gewesen. Ja.
Kassel, Lucky Laub. Gibt es noch eine Szene? Mhm. Wie seid ihr danach umgegangen?
Ich bin sofort rübergegangen. Also ich bin sofort zum Lucky rübergegangen, habe mich ganz normal mit ihm unterhalten. Mhm. Für mich hat das mit sportlicher Fairness nichts zu tun, was da passiert ist. Da kann ich keine schützenden Worte für diese Aktion finden.
Ja, wenn Shake Hands ist, ist das Ding aus.
Absolut unsportlich. Wir dürfen nicht vergessen, was auf dem Eis passiert. Während der 60 Minuten passiert auf dem Eis Emotion. Es ist alles okay, wir können über alles sprechen. Aber bei einem Handshake, wo Familien, Kinder im Stadion sitzen, wo wir Vorbilder sind, wo wir genau das repräsentieren wollen, was in der Welt falsch läuft. Ja? dann so eine Aktion zu bringen, ist für mich, habe ich keinen Respekt für.
Wo du vielleicht gemeint hast, dass vielleicht auch was falsch läuft, du hattest ja eigentlich noch Vertrag in Kassel und dann hat es geheißen, nee, ist nicht mehr.
Ja, ich hatte noch einen Vertrag in Kassel. So passieren Dinge leider. Ich kann mir nicht vorstellen, dass als wir den Vertrag unterschrieben haben, dass die Organisation sich gewünscht hat, dass das so passiert. Genauso wenig habe ich mir gewünscht, dass das so passiert. Aber manchmal passieren Dinge im Leben oder passieren Dinge im Business auch, die dann gewisse Entscheidungen erfordert. Die Organisationen haben ihre Entscheidungen oder die handelnden Leute haben ihre Entscheidungen getroffen. Die muss ich akzeptieren, beziehungsweise da gibt es nichts zu akzeptieren, die ist halt unumstößlich. Ja, da habe ich jetzt kein größeres böses Blut. Ich sehe es natürlich schon so als eine Fehlentscheidung, weil ich glaube nicht, dass das die richtige, sportlicherweise nicht die richtige Entscheidung gewesen ist. Aber gut, akzeptiere ich. Wir sind in guten Gesprächen gut auseinandergegangen, sehr respektvoll sind wir miteinander umgegangen. Das ist bezeichnend für die 5 Jahre, die ich in Kassel verbracht habe.
Ich habe Podcast gehört von vor 2 Jahren. Da hast du dann gesagt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, für einen anderen Verein zu spielen. Jetzt ist es doch so.
Ja, nur weil man sich das zu dem Moment nicht vorstellen kann, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Also für mich war schon auch relativ klar, als mir mitgeteilt wurde, dass ich nicht mehr für die Kassel HSG spielen werde, schon relativ klar in meinem Kopf, dass ich noch spielen will und dass ich noch einiges im Tank habe. Und vor allem, dass ich es halt mir selber und der Eishockey-Welt hier in Deutschland auch beweisen will, dass ich gesund, fit und stark genug bin, zu performen.
Wie war es dann, als der Anruf von Jari gekommen ist?
Tatsächlich habe ich den Jari relativ frühzeitig im Sommer angerufen.
Okay. Ihr wart aber im Frühjahr schon auch mal ein bisschen.
Ja, genau. Das war es war relativ zeitnah nach dem Gespräch, habe ich den Luki angerufen, habe gesagt, du Luki, wie sieht's aus? Kannst du mir nur mal vom Jari schicken? Und dann hat er wenig später dann mir gesagt, ja, ich habe mit dem Jari gesprochen, du kannst dich gerne beim Jari melden. Und dann habe ich mit dem Jari geredet und für mich persönlich gab es nicht so viele Optionen wirklich, um jetzt eine Entscheidung zu treffen, wo ich spielen möchte. Für mich wäre vielleicht in Nähe der Heimat eine Option gewesen. Aber außerhalb dessen wirklich tatsächlich nur Rosenheim. Ich wollte unbedingt nach Rosenheim. Und deswegen habe ich auch Kontakt zum Jari aufgenommen und mich angeboten. Leider war es dann so, dass es gewisse Themen bei der Arbeit von meiner Frau gab, die es dann in der Form nicht möglich gemacht hätten. Mhm. Und deswegen musste ich dem Jari leider dann absagen, bevor wir wirklich in Gespräche gehen konnten. Aber dann, ja, der liebe Gott wollte es so. Das war das dann halt so, dass wir relativ zeitnah dann nach dem 1.8. uns mit Kassel zusammengesetzt haben, den Vertrag aufgelöst haben. Direkt danach kam eine Nachricht, dass die Franzi wieder in ihre alte Abteilung versetzt wird. Mhm. Dementsprechend kann sie sich alle 2 Wochen den 2. Tag in Düsseldorf aussuchen. Und somit war das dann mit dem Reisen dann doch möglich. Ja? Mit dem Pendeln, mit dem Fliegen hin und her ist zwar ein hoher finanzieller Aufwand, der uns da erwartet, aber so können wir alles abdecken.
Da steht er dann, der Pinguin in der Sahara.
Ja, es war ein nettes Interview, das habe ich tatsächlich dann auch mal zur Abwechslung gelesen, weil mir das geschickt wurde. Aber das fand ich ganz nett, ja.
Er ist ein rechtschießender deutscher Verteidiger, schwer zu finden. Warum ist das so?
Weil der Markt einfach nicht so viele rechtschießende Spieler generell hat und schon gar keine Verteidiger und auch keine Verteidiger, die eine gewisse Größe haben und oder eventuell auch ein gewisses offensives Potenzial mitbringen. Also ich glaube, da gibt es echt tatsächlich nicht viele.
Du bist jetzt fast 2 Monate hier in Rosenheim. Ja. Wie hast du die Star Bulls, die Mannschaft und wie hast du Rosenheim, die Stadt und Umgebung so kennengelernt oder wahrgenommen?
Also die Organisation, die verfolge ich schon was länger, muss ich sagen. Also auch unabhängig jetzt vom Luki, natürlich auch durch den Luki.
Ja.
Aber mir ist, ich meine, mit Kassel habe ich mir eine Organisation ausgesucht, die in einem sehr großen Wandel war, die viel aufgebaut hat, die Ambitionen hat. Sowas Ähnliches habe ich relativ zeitnah nach Kassel dann in Rosenheim gesehen. Da waren viele Weichen, die für die Zukunft gestellt wurden. Viele Sachen, die ich gehört habe, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auch in den Medien waren, aber die ich über den Buschfunk gehört habe, die da so passieren und die da im Wandel sind. Sowas ist natürlich dann für jemanden wie mich sehr interessant, generell, um das einfach mitzuverfolgen. Ich bin Eishockey-Fan und ich wünsche mir, dass jeder Stand in Deutschland so ein Entwicklungspotenzial hinlegen kann, wie zum Beispiel Rosenheim oder auch Kassel. Mhm. Weil sowas finde ich persönlich unheimlich interessant. Und dann natürlich, da der Luki hier gespielt hat oder spielt, haben wir dann natürlich auch über Rosenheim häufiger gesprochen und wie er sich fühlt oder wie er das sieht und wie auch die Mannschaft ist und worauf Wert gelegt wird. Und das ist, sind ganz klar Werte, mit denen ich mich hundertprozentig identifizieren kann. Innerhalb der Kabine, in der Außendarstellung. Und ja, da die Jungs in der Kabine, der Jari, das Management, die haben es mir relativ leicht gemacht, mich hier wohlzufühlen. Wir haben jetzt vielleicht noch die eine oder andere Sache zu klären mit der Wohnung, dass das irgendwie noch alles hinhaut. Aber grundlegend weiß ich wirklich zu schätzen, wie man mit mir umgeht.
Also 5 Jahre Kassel, jetzt 5 Jahre Rosenheim.
Weil ich jetzt nichts gegen.
Gibt es denn so Lieblingsplätze schon?
Nee, eigentlich ist tatsächlich bei uns jetzt in der Wohnung, wir haben dahinter ist ein kleiner Bauernhof und ich habe 2 Lieblingstiere, aber eins davon sind Kühe und da hinten ist ein Bauernhof mit unheimlich vielen Kühen und mein Sohn und ich, wir gehen häufiger mal rüber und dann gucken wir uns die Kälbchen an. Da war letztens ein 4 Stunden altes Kälbchen, das ist so ein bisschen, da geht mir das Herz auf dann.
Also die Kälbchen privat und in der Arbeit die Bullen.
Mehr oder weniger, ja.
Was ist denn das zweite Lieblingstier?
Auch schwarz-weiß ist ein Orca.
Kommt mal auf den.
Ich habe irgendwann, da war ich relativ jung, habe ich eine Doku gesehen über Sea Life.
Ja.
Das kam ja jetzt viel später mit den ganzen Skandalen, aber da war ich schon relativ jung und da habe ich mir schon gedacht, das passt ja irgendwie nicht. Dieses Riesengeschöpf in dem kleinen Pool, das kann nicht sein. Und dann habe ich mich da irgendwie mit denen so ein bisschen auseinandergesetzt und beschäftigt und dann nochmal einige Jahre später kamen dann mehrere Dokus dann über Sea Life etc. raus. Und dann auch über die so eine Wesensstudie und wie da die Mütter ihre Kälber beschützen und als Familie durch, fand ich einfach total interessant und ja, irgendwie total, ja, das hat mich berührt.
Als gebürtiger Duisburger hätte ich jetzt auf Zebra getippt.
Ja, nee, dann ist er schon die Elf vom Niederrhein.
Ne? Okay, Mönchengladbach. Ja. Okay, das Fohlen. Ja, es läuft aber auch nicht gut.
Nee, es läuft tatsächlich leider da fußballerisch nicht so toll. Ne?
Gehen wir weg vom Fußball, gehen wir ins letzte Drittel. Das ist unter dem Motto Zukunftsmusik und da geht es um die beiden Spiele am Wochenende. Joel, in Weißwasser und zu Hause gegen Kaufbeuren. Alles zu den Spielen, müssen wir natürlich auch sagen, gibt es natürlich in den OVB Heimatzeitungen und auf allen sozialen Kanälen von OVB Media. Und am Freitag 19:30 Uhr Weißwasser. Für dich auch eine Heimkehr ein bisschen. Mhm. Nach diesen 0 Punkten, wie groß ist der Druck? Ich bleibe immer ein bisschen bei dem Thema Druck. Und wie sind die Erwartungen für dieses Spiel und auf den Gegner?
Ja, kannst gerne beim Thema Druck bleiben, den kannst du auch gerne behalten. Ja, es ist wieder ein neues Spiel und wir wollen das Spiel auch wieder gewinnen. Ja, ist ganz klar. Ich denke, wir haben genügend Potenzial in der Mannschaft, um jedes Spiel positiv für uns zu gestalten. Und das wollen wir natürlich auch in Weißwasser, auch wenn wir wissen, dass Weißwasser unheimlich kampfstarkes Team ist, viele Emotionen da sind. Diese Emotionen und diese Kampfstärke müssen wir matchen. Anders geht man in Weißwasser unter, das ist halt einfach so. Mhm. Aber dessen sind wir uns bewusst. Wir wollen unbedingt unser Powerplay verbessern. Auch wenn das natürlich, wenn das nicht nur in einer Woche oder 2 Wochen getan ist, sondern ich glaube, das ist ein langer Prozess, den wir uns da stellen müssen, weil so wie wir das momentan spielen, ist es nicht gut genug. Ja. Aber da versuchen wir am Freitag dann die ersten Schritte zu gehen.
Wir wollten es jetzt mal bewusst nicht ansprechen, das Powerplay. Marinus, ich lasse dich ja gar nicht zum Wort kommen, das ist ja furchtbar. Weißwasser, in der Situation für die Star Wars gerade, die Saison ist noch relativ jung, aber trotzdem gefährliches Spiel.
Ja, ich glaube, in der Situation ist jedes Spiel ein gefährliches Spiel. Jedes Spiel kann auch eine Chance sein. Ich sag vor allem mit den vielen Rückkehrern, die aus Weißwasser nach Rosenheim gewechselt sind, ist ja auch mit Wille Jervelein, John Torpert und Dylan Pluff, die werden sicherlich motiviert sein. Am Ende ist jedes Spiel die Chance, es besser zu machen als beim letzten Mal, die nächsten Punkte zu holen. Aber es ist natürlich auch die Gefahr, wieder ohne Punkte dazustehen und vielleicht auch in der Tabelle noch weiter nach hinten zu rutschen. Hm.
Diese ganzen Spieler, die aus Weißwasser nach Rosenheim gewechselt sind, ist das ein Vorteil, wenn man gegen die ehemalige Mannschaft spielt?
Vorteil, ist, Nachteil. Ist naja, vollkommen wurscht ist es nicht, weil wenn wir gewinnen, haben wir ein bisschen mehr Geld in der Mannschaftskasse.
Wieso?
Ja, weil es ist eigentlich normal, dass wenn man gegen den alten Arbeitgeber spielt, dann denkt man ein bisschen extra Motivation an die Tafel, damit die Jungs auch wirklich dann Gas geben, damit man sich nicht bloßstellt vor der alten Mannschaft, wo man spielt.
Wissen die das? Die Jungs?
Ja, das wissen die. Das wissen die. Das wissen
die schon mit dir.
Ja. Das
hat, wissen hat Scott Feser zu wenig gezahlt, oder?
Nee, der hat tatsächlich, die Summe war in Ordnung.
Okay. Aber nichts gebracht.
Leider nein.
Er war ja alleine. Jetzt waren es drei, die zahlen
dürfen. Ja, ein paar mehr. Ja. Maxi?
Maxi,
ja,
da haben wir auch. Fabian Dietz war auch.
Fabian Dietz, dann du? Der Jordan, du? Ich und der Wille, das sind schon. Also und der Dylan auch noch.
Ja,
also ist
ja.
Schon.
Steckst du auch was an die Kabine?
Ja, mal schauen. Vielleicht ist es schon verjährt, ich muss mal mit den Leuten diskutieren.
Ja, und das Heimspiel ist dann am Sonntag 17 Uhr gegen Kaufbeuren. Wieder ein bayerisches Duell. Wie stark schätzt du Kaufbeuren ein? Ist ja auch eine Mannschaft, die einen riesengroßen Umbruch hinter sich hat.
Ja, tatsächlich ziemlich, ziemlich interessant, auch da, was da passiert, muss ich sagen. Aber ja, Kaufbeuren, ich meine, es ist immer ein unangenehmer Gegner. Kaufbeuren, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt da waren, wie vielleicht auch der Anspruch vor ein paar Jahren mal war, ist immer schwierig zu spielen, sehr emotional und vor allem auch mit hoher individueller Stärke gespickt. Da schätze ich schon, da glaube ich, kommt ein gutes Battle auf uns zu. Und in der jetzigen Verfassung, das sagtest du ja auch gerade eben, ist jedes Spiel gefährlich oder schwierig. Vor allem bis zur Novemberpause, bis Dezember, das ist alles immer offen und ein ganz harter Kampf. Da ist noch nichts eingefahren, da ist noch keine Mannschaft wirklich im Flow oder auch nicht. Also da ist jedes Spiel wirklich fressen oder gefressen werden. Und dem müssen wir uns stellen.
Es ist ein Heimspiel. Jetzt ist das Heimspiel gegen Grimmitschau in die Hosen gegangen, jetzt ist es gegen Regensburg in die Hosen gegangen. Ein Dreier hat es schon länger nicht mehr gegeben vor heimischer Kulisse. Trotzdem, Mangfallkurve, Heimspiele, du erlebst es jetzt zuerst mal so als Rosenheimer Spieler. Was macht das mit dir?
Ah ja, ich genieße es, wirklich. Also die Duelle gerade mit Kassel oder auch mit Bremerhaven damals im Viertelfinale waren schon besonders, weil die Fankultur ja schon auch einen hohen Stellenwert hat. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie, also architektonisch, wie das Stadion gebaut ist, ist ja schon einmalig. Gibt's nicht so häufig, solche schönen Stadien zu haben, wo die Fans so nah dran sind und so steil. Und das ist Wahnsinn. Und das fand ich immer, die Duelle mit Kassel fand ich hier immer absolut, habe ich mich immer drauf gefreut, weil ich es absolut schön fand, hier zu spielen. Und genauso genieße ich einfach wirklich jeden Tag, auch wenn wir jetzt im Training da sind oder in den Spielen, dann da jeden Wechsel aufs Eis zu gehen, dann versuche ich mir noch mal einmal so ein bisschen umzugucken, weil ja, man weiß nie, wie lange man sowas also genießen darf. Ich saug das absolut auf, weil ja, ist einmalig.
Sehr schön. Und jetzt gebe ich den Druck wieder weiter, weil jetzt müsst ihr für die Fans zu Hause gewinnen.
Müssen wir, ja. Wir wollen. Sag mal, wir wollen unbedingt gewinnen.
Alles klar. Wunderbar. Ein letzter Satz noch, Joel. Ich habe von dir gelesen, meine Zielsetzung ist, nicht durchschnittlich zu sein. Ich möchte meine Marke hinterlassen. Welche Marke soll es denn in Rosenheim sein?
Ja, zum einen möchte ich natürlich spielerisch überzeugen. Ich möchte ganz klar zeigen, dass ich zu einem aufstrebenden Verein, zu einem Verein, der sich absolut weiterentwickeln möchte, passe. Dass ich mich hier etablieren kann und auch meinen Teil dazu beitragen kann, vielleicht diese Organisation ein oder zwei Schritte weiterzubringen in der nächsten Zeit. Und zum anderen auch natürlich mich als Person mit einzubringen. Allerdings auch ich als Person einiges hier von mitnehmen kann, von der Mentalität, von den Menschen, von auch der Organisation, von der Art und Weise, wie man vielleicht miteinander umgeht, Blickwinkel auf gewisse Themen im Leben, die nicht unbedingt nur was mit dem Sport zu tun haben. Und das sind so meine Marken.
Ja. Wunderbar. Joel, recht herzlichen Dank,
danke auch,
dass du unser Gast warst. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu hart gecheckt.
Ich kann damit umgehen.
Das war die 75. Ausgabe von Hart gecheckt, diesmal mit unserem Stargast Joel Kaufbeuren. Sehr, sehr interessant und zum Reinhören auch nochmal in Radio Charivari, Donnerstagabend und natürlich ansonsten auf allen Medienkanälen zu finden. Hart gecheckt gibt es natürlich auch nächste Woche wieder. Bis dahin, entweder bei Hartgecheckt in der nächsten Woche oder live im Stadion. Servus, ciao.
Tschüssi.
Servus.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Brechtel Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.